Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber steht Michael wie jede Woche. Und Michael, was fällt dir denn zum Begriff Sprachpolizei ein?
Ui, also ich denke, da fällt mir sehr viel ein. Also es ist ja auch durch die Medien ein Thema, das auch durch die Medien geistert. Also dass man gewisse Gerichte nicht mehr als solche bezeichnen kann. Also ich sag mal das Zigeunerschnitzel, was mittlerweile...
Du darfst in dieser Folge alles sagen.
Ich darf alles sagen. Genau. Mohrenköpfe. Die Mohrenapotheke.
Ja.
Also auch so traditionelle Begriffe, die jetzt nicht rassistisch geprägt sind, sondern halt auch die Geschichte, die Kultur unseres Landes widerspiegeln. Da hat man manchmal den Eindruck, dass man die nicht mehr sagen darf.
Genau, und genau das ist Thema der heutigen Folge. Ich habe mit Matthias Heine gesprochen. Er ist Journalist, Redakteur bei der Welt und eigentlich von Haus aus Sprachwissenschaftler und hat schon viele Bücher über Sprache geschrieben. Er hat zum Beispiel ein Buch geschrieben über Begriffe aus der Nazi-Zeit, die wir heute ohne weiteres benutzen. Also gar nicht mal so die krassen Sachen, so wie Untermensch oder sowas, wo ja ganz klar ist, dass das ein Nazi-Begriff ist und den eigentlich kein Mensch guten Gewissens benutzt, sondern so Sachen wie zum Beispiel der Eintopf. Hast du gewusst, dass der Begriff Eintopf von den Nazis geprägt wurde?
Tatsächlich nicht. Also Kindergeld wäre mir jetzt vielleicht noch eingefallen.
Okay, ja.
Oder Autobahn. Gut, wobei Autobahn gab es ja schon vorher.
Die gab es schon vorher, ja. Aber der Begriff Eintopf, ja.
Also Eintopf, okay.
Ja, genau. Also es war wohl so, dass der schon im Ersten Weltkrieg aufgetaucht ist, aber da eher so in der Feldküche im Militär bekannt war, aber nicht in der großen Bevölkerung als Begriff vorhanden war. Und die Nazis haben das geprägt. Die haben dann irgendwie den Eintopftag geprägt, wo sie gesagt haben, ja, nicht das Schnitzel oder das gute Stück Fleisch auf den Teller, sondern einmal in der Woche oder im Monat soll ein Eintopf gegessen werden, wo die ganzen Reste reinkommen.
Okay.
Und das Geld, das man sich spart, das soll dann, weiß ich nicht, für Rüstung zum Beispiel ausgegeben werden. Ja, genau. Und so haben die Nazis den Begriff Eintopf geprägt und wird heute kein Mensch mehr draufkommen, wenn man das Wort Eintopf hört. Mhm. Also Matthias Heine, um nochmal zurück auf den Punkt zu kommen, beschäftigt sich sehr viel mit Sprache und er hat jetzt ein Buch geschrieben, das hat den Titel Kaputte Wörter? Fragezeichen vom Umgang mit heikler Sprache. Und in diesem Buch führt er knapp 80 Wörter auf, die im Prinzip ja so kritisch betrachtet werden. Also du hast das Wort Zigeunerschnitzel genannt, das taucht dort auf. Der Mohrenkopf, die Mohrenapotheke, diese Wörter tauchen da auf. Da tauchen aber auch Begriffe auf, wie zum Beispiel bester Freund. Und andere Wörter, die man da auf den ersten Blick gar nicht oder beim ersten Nachdenken gar nicht vermuten würde. Und ich habe mit ihm drüber gesprochen, ja, was denn eigentlich kaputt an diesen Wörtern ist, und mit ihm über Sprachpolizei auch gesprochen, auch ein Begriff, der übrigens selbst da auftaucht in dem Buch. Und es ist ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich bin kein Freund von Triggerwarnungen, aber wir werden sehr viele Wörter benutzen, weil wir über die Wörter sprechen. Wir sprechen nicht über Personen, wir sprechen nicht über Menschen oder Individuen, wir sprechen über die Wörter. Wir sprechen über die Wörter, wo sie herkommen, warum sie kritisch betrachtet werden heute, wie sie im Laufe der Zeit betrachtet wurde und ja, warum sie heute als kaputt gelten oder auch vielleicht nicht. Also das ganze Interview Matthias Heine mit mir über kaputte Wörter. Hört ihr jetzt. Viel Spaß. Und dann freue ich mich, dass ich heute über Zoom begrüßen darf den Journalisten, Redakteur bei der Welt und Buchautoren Matthias Heine. Hallo, schön, dass Sie mir zugeschaltet sind.
Hallo.
Herr Heine, wir wollen heute über Ihr Buch sprechen, über das Buch Kaputte Wörter vom Umgang mit heikler Sprache. Sie haben in diesem Buch, wie der Titel es ja sagt, eben kaputte Wörter gesammelt. Was verstehen Sie denn eigentlich unter einem kaputten Wort? Wann ist denn ein Wort kaputt?
Ja, also das sind Wörter, die allesamt in den letzten Jahrzehnten, die meisten davon in jüngerer Zeit, aber manche schon etwas länger, problematisiert worden sind. Die von irgendjemanden entweder als falsch, als nicht mehr zeitgemäß oder als diskriminierend bezeichnet worden sind. Was wiederum zu etwas führen kann, was ich Kommunikationsstörungen nenne. Das heißt, wenn man diese Wörter gebraucht, kann es sein, dass man nicht eigentlich die harmlose, ursprünglich beabsichtigte Nachricht, Botschaft oder den Inhalt übermittelt, den man eigentlich an den Mann oder die Frau bringen möchte, sondern dass das Gegenüber in dieser Kommunikation sich zunächst auf dieses Wort stürzt und sagt, was hast du denn da gerade gesagt, das kann man ja nicht mehr sagen, und sich eine kommunikationsstörende Diskussion entwickelt, die man eigentlich nicht möchte.
Jetzt haben Sie sich ja nicht erst in diesem Buch mit Wörtern und mit Phrasen auseinandergesetzt, sondern Sie haben auch schon vorher ein Buch geschrieben über Begriffe, die aus der Nazi-Zeit kommen und die wir trotzdem noch verwenden. Also Sie hatten, als Sie Ihre Veranstaltung hier bei uns gemacht haben, dann so Wörter als Beispiele genannt wie der Eintopf, den die Nazis geprägt haben. Ein Wort, das man ganz normal benutzt, bei dem niemand denken würde, dass es eigentlich von den Nazis geprägt wurde. Und Sie setzen sich oft und viel mit Wörtern und deren Herkunft und deren Ursprüngen aus. Aber wie wichtig ist denn eigentlich dieser Ursprung von Wörtern? Warum ist es so wichtig, immer zu schauen, wo kommt das Wort eigentlich her? Wer hat es ursprünglich geprägt? Was war die ursprüngliche Bedeutung? Warum ist das so wichtig?
Naja, weil es sowohl, wenn man es verbannen möchte, als auch wenn man es rechtfertigen möchte, eine gewisse Argumentationshilfe sein kann, zu wissen, was es mit dem Wort eigentlich auf sich hat. Ein Beispiel ist ja Schwarzfahren. Das ist von mehreren öffentlichen Verkehrsbetrieben mittlerweile abgeschafft worden. Offiziell haben die es sowieso nie benutzt. Die haben ja immer, aber die benutzen es jetzt auch nicht mehr inoffiziell und haben verkündet, dass sie es nicht mehr benutzen wollen. Und das wurde von antirassistischen Gruppen halt mit schwarzer Haut in Verbindung gebracht. Und dann wurde wiederum darauf hingewiesen, dass das ja eigentlich aus dem Jiddischen kommt und dort dieses Schwarz dort eigentlich eine ganz andere Bedeutung hat. Und dass man damit quasi dem Antirassismus zuliebe ein jiddisches Wort opfern würde. Das ist, kann man ja abwägen, aber dafür muss man es eben erstmal alles wissen. Und darum geht es jetzt in dem Buch auch unter anderem, also vor allem, ich möchte zunächst erstmal diese Wörter nennen, weil viele Leute gar nicht wissen, dass bestimmte Wörter mittlerweile problematisiert werden. Gemischtrassig zum Beispiel oder Schwarzafrika, das sind Wörter, von denen viele es noch gar nicht wissen. Oder Beziehungstat als Bezeichnung für einen Mord an einer Frau, die von ihrem Partner umgebracht wurde, oder Familientragödie. Alles Begriffe, die man immer noch sehr häufig in Zeitungen liest, für die es noch nicht so große Sensibilitäten gibt. Ich möchte diese Wörter zunächst erstmal aufzählen, weil ich denke, der ein oder andere wird dankbar sein, wenn er erstmal darüber informiert wird. Und dann geht es eben darum, Hintergrundmaterial zur Verfügung zu stellen. Was hat es eigentlich mit den Behauptungen über diese Wörter auf sich? Und Material, wer sind denn eigentlich die Leute, die das kritisieren? Welche Gruppen kritisieren das, aus welchen Gründen? Ob man sich dann entscheidet, diese Wörter weiter zu benutzen oder auch nicht, das bleibt jedem selbst überlassen. Ich bin keine Sprachpolizei. Die Sprachpolizei sind ja schon diejenigen, wenn man das so nennen möchte, diejenigen, die diese Wörter kritisieren, oft aus einem gewissen engagierten Übereifer heraus, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Ich liste das auf. Ich gebe am Ende Ratschläge. Das ist ein Buch, das im Duden Verlag erschienen ist. Da erwartet man wohl auch Ratschläge. Man muss diesen Ratschlägen nicht unbedingt immer folgen. Aber das ist auch immer deutlich getrennt, die Wortgeschichte von den Ratschlägen. Und darum geht es eben. Und deswegen ist es, und ich finde, dann ist es eben auch so, ähnlich wie bei dem NS-Wortschatzbuch. Ich habe immer gesagt, ich finde das zunächst erstmal alles interessant. Das ist auch mein ursprünglicher Impuls, diesen Geschichten nachzugehen und das zu recherchieren. Unabhängig, was ich mit den Informationen anfange, sitze ich oft auch als Autor erstmal da und denke, oh, das ist ja interessant. Ich finde es interessant, dass Eintopf ein relativ unbekanntes Wort war, das erst durch die Propagierung sogenannter Eintopfsonntage Anfang der 30er Jahre, kurz nach der Machtaufnahme, allgemein in den Wortschatz eingegangen ist. Man kannte es vorher schon aus der Notküche des Ersten Weltkrieges, aber es war relativ unbekannt. Und mindestens drei Zeitzeugen Klemperer, Viktor Klemperer, der ein Buch über die NS-Sprache geschrieben hat, aber auch andere, ein NS-Autor und ein sozialdemokratischer Autor in der Exil-Weltbühne in Prag, beschreiben es als ein neues Wort in den 30er Jahren, das durch den Nationalsozialismus aufgekommen ist. Also es gibt da auch gar keine Debatten. Das wurde als neues Wort empfunden. Es wird manchmal bezweifelt, deswegen führe ich das jetzt hier gerade so weit aus. Unabhängig davon sage ich natürlich, Sie können auch weiterhin Eintopf sagen. Das ist kein Wort, das eng mit der nationalsozialistischen Ideologie verknüpft ist, das untrennbar Rassenideologie reproduziert, so wie zum Beispiel ein Wort wie Untermensch. Das kann man konnte man nie unideologisch benutzen.
Ja.
Bei Eintopf ist das was anderes. Aber wie gesagt, diese ganze Geschichte und diese Überhöhung des Eintopfs, ich habe dem halt dann eine relativ große Passage gewidmet, in der auch unfreiwillig komische Gedichte zitiert werden, die das überhöhen. Dieses Eintopfopfer, einmal im Monat sollte man nur einen Eintopf essen und das Geld notleidenden Volksgenossen für das Winterhilfswerk spenden. Das ist ja erstmal alles interessant.
Ja. Ja, absolut. Also zuerst mal aus reiner Neugier haben Sie dieses Buch geschrieben und Sie haben knapp 80 Wörter hineingenommen in dieses Buch, aufgenommen. Wie sind Sie denn beim Schreiben auf diese Wörter gekommen, die jetzt im Buch gelandet sind? War die Liste von Anfang an klar und fertig und Sie haben die einfach nur ins Buch gepackt und dann entsprechend recherchiert? Oder sind da im Laufe der Zeit dann plötzlich Wörter dazugenommen, Sie haben Dinge gestrichen? Wie sind die Wörter zustande gekommen?
Naja, einiges war mir vorher klar. Es gibt so ein paar Klassiker, die rein mussten. Die muss ich jetzt auch nennen, weil man kann nicht über Sprache reden, ohne diese Wörter zu benennen. Also Neger, Zigeuner, das geht einfach nicht anders, die zu thematisieren, da muss man sie auch nennen. Das war klar. Anderes war mir einfach im Rahmen meiner journalistischen Arbeit. Ich bin seit mehr als 30 Jahren Journalist. Da wächst einem eine gewisse Sensibilität für solche Problematisierungen. Man kriegt es mit, das wird in der Redaktion diskutiert oder Kollegen fragen mich auch, weil ich bekannt bin in der Redaktion als jemand, der 9 Bücher über das Thema deutsche Sprache geschrieben hat. Sag mal, ist das jetzt auch irgendwie nicht mehr zu benutzen? Kann man das nicht mehr sagen? Was sagst du denn dazu? Oder ein Leser hat mir geschrieben und mich beschimpft, weil ich dieses Wort benutzt habe. Ich wusste gar nicht, dass das mittlerweile problematisch ist. So war es bei Gemischtrassig. Unsere England-Korrespondentin, Großbritannien-Korrespondentin hatte im Zusammenhang mit der Ehe von Harry, von Prinz Harry, das Wort Gemischtrassig benutzt und und um dessen Frau zu beschreiben, die ja sowohl weiße als auch People of Color Vorfahren hat, schwarze Vorfahren. Und ihr war gar nicht klar, dass dieses Wort mittlerweile auch problematisiert wird. Und nicht zuletzt wahrscheinlich auch, weil sie in England lebt, wo genau wie bei deutschen politisch korrekten Leuten das Wort Mixed Race als absolut akzeptabel gilt, was ja eigentlich nichts anderes ist als der englische Ausdruck für gemischtrassig. Das ist so eine dieser kleinen Absurditäten. Und während ich dann das Buch geschrieben habe, habe ich natürlich besonders drauf geachtet und dann sind nahezu wöchentlich irgendwelche neuen Wörter aufgepoppt. Also dann auch teilweise Absurditäten. Plötzlich kamen Nachrichten, dass man das Wort Curry, dass das kolonialistisch sei und dass das die reiche Vielfalt der indischen Küche, Indien ist ein ganzer Kontinent im Grunde genommen mit unglaublich viel verschiedenen Küchen, Nordindien, Südindien, West, Ost, dass es die über einen Kamm scheren würde und alles mit diesem von den Kolonialherren aufgepeppt Ausdruck Curry bezeichnen würde und dass man das gefälligst nicht mehr tun sollte. Ein anderes, auch relativ absurdes Beispiel aus dem Bereich der Kulinarik war die Pizza Hawaii. Da gab es dann eine kleine aktivistische Gruppe in der Schweiz, die dann forderte, man solle die Pizza Hawaii nicht mehr Pizza Hawaii nennen, sondern Ananaspizza oder wie auch immer, weil die Geschichte des Ananasanbaus in Hawaii untrennbar mit kolonialistischer Ausbeutung verbunden sei. Und das muss man sagen, das sind natürlich oft so einzelne Personen oder kleine aktivistische Gruppen gewesen, aber es spricht für ein Klima der Sensibilität und des Alarmiertseins, dass es sofort auch Resonanz in der internationalen Presse und auch in der deutschen Presse gefunden hat und dadurch dann plötzlich wichtiger wurde, als es vielleicht ursprünglich mal beim ersten Instagram-Posting der Initiatoren war.
Es geht auch oftmals, zumindest wird das als Argument angeführt, um die Redefreiheit, um die absolute Freiheit der Meinungsäußerung. Ich darf doch wohl noch sagen, was ich denke, was ich meine. Ein gutes Beispiel dafür sind ja auch die sozialen Netzwerke. Und kann man im Moment wunderbar beobachten, Elon Musk hat Twitter gekauft und hat gesagt, jetzt werden alle Verbote, Redeverbote, sämtliche Restriktionen aufgehoben und jeder darf jetzt seine Meinung frei äußern, jeder darf jetzt alles sagen, was erlaubt ist. Und prompt ist das passiert, was alle erwartet haben. Die Verwendung des englischen Wortes Nigger, also Neger, ist auf Twitter um das 500-fache angesprungen, an dem Tag, an dem Elon Musk Twitter gekauft hat. Aber geht es denn hier wirklich um Redefreiheit, wenn wir darüber diskutieren, welche Wörter ich denn noch benutzen sollte oder nicht?
Ja, das ist eine komplizierte Materie. Ich sag mal so, Ihre rassistischen Äußerungen, einerseits können Sie Ihre tiefsten rassistischen Äußerungen auch rüberbringen und mitteilen, ohne eines dieser Wörter zu benutzen. Mhm. Deswegen war es auch so lächerlich, als man versucht hat, vor ein paar Jahren mal Herrn Höcke anhand seiner Sprache als Faschist zu entlarven. Er benutzt gar nicht so viele klassische faschistische Ausdrücke. Die sind zwar in der neuen und Nazi-Wörter, die sind zwar in der Rechten durchaus präsent, aber bei Höcke können Sie gar nicht so leicht fassen, der ist viel zu klug dafür, zumindest in einem bestimmten Segment, sagen wir, seiner Intelligenz. Und abgesehen davon wäre das, was er sagt, ja auch nicht besser, oder wenn er es ohne diese Ausdrücke sagen würde, dann würde es ja plötzlich nicht antirassistisch werden. Das ist das eine. Sie können diese Ausdrücke. Andererseits ist der Gebrauch eines Wortes wie Neger jetzt, also Nigger würde ich sagen, ist schwer vom rassistischen Inhalt zu trennen.
Ja.
Während Neger ja durchaus auch eine Zeit lang mal als ein neutrales Wort gehen würde. Und es ist eben meiner Meinung nach durchaus ein Unterschied, ob ein Opa, der vielleicht noch nicht mitbekommen hat, dass dieses Wort nicht mehr zeitgemäß ist und der sagt, das habe ich doch in meiner Kindheit auch gesagt und da habe ich doch diese Geschichten gelesen, in denen das Wort vorkam und ich habe sogar eine Negerküsse gegeben, warum darf ich das jetzt nicht mehr sagen, es benutzt, oder ein rassistischer Agitator, der in der sächsischen Aria-Front oder wie auch immer die dann heißen, solche Dinger, Menschen gegen schwarze Menschen aufhetzt. Das ist durch ein Unterschied. Das Wort ist nicht essentiell, also es gibt ganz wenige Wörter, denen der Rassismus essentiell untrennbar eingeschrieben ist. Und ich behaupte mal, das ist auch bei Neger zum Beispiel nicht der Fall. Das amerikanische Pendant Nigo und dann in den deutschen Übersetzungen ist von Leuten wie Martin Luther King, das ist bekannt, weniger bekannt, aber auch noch von Wee B. Du Bois, der heute als Begründer der Critical Race Theory gilt, als stolze Eigensbezeichnung benutzt worden.
Okay.
Das ist auch kein Argument dafür, ist heute noch das Weiße es heute noch unbefangen benutzen sollten. Mhm. Es ist aber ein Argument dafür, vielleicht mit historischen Quellen und mit Leuten, die das Wort mehr oder weniger aus Uninformiertheit benutzen, ein ganz kleines bisschen gelassener und weniger erregt umzugehen. Mit Redefreiheit hat das nur begrenzt zu tun, weil die wenigsten dieser Wörter, die ich da aufgeführt habe, eben Wörter sind, die genau diese Essenz haben. Die habe ich gar nicht reingenommen, weil Wörter wie Untermensch, das ist wie gesagt immer mein Paradebeispiel, das taucht in meinem NS-Buch auf, aber genauso wenig wie Wörter wie Schimpfwörter, wie Kanacke, rassistische Schimpfwörter, die tauchen in meinem Buch nicht auf, weil ich habe da nur Wörter reingenommen, die mal eine Zeit lang als neutral, als sachlich galten und jetzt problematisiert worden sind. Obdachloser zum Beispiel kommt auch dann vor. Behindert. Ja. Behindert ist auch ein schönes Beispiel für die Konjunktur von Wörtern. Behindert ist mal ursprünglich als neutraleres Wort, hat sich allmählich gegenüber das nach dem Zweiten Weltkrieg noch durchaus übliche versehrt durchgesetzt. Ne? Man sprach vom Kriegsversehrten. Und ich habe es ja schon mal auch in der Veranstaltung erzählt, der Vater eines Kollegen in der DDR hat sich dafür eingesetzt, weil er selber Rollstuhlsportler war, Rollstuhlfahrender, Basketballer, dass der Versehrten-Sportverband der DDR in Behindertensportverband umgenannt wurde. Jetzt gilt plötzlich, nach 30, 40 Jahre später, gilt plötzlich Behinderter auch als diskriminierend und in bestimmten Kreisen ist mittlerweile versehrt, wie ich gelernt habe, mittlerweile wieder gilt es als das akzeptable Wort. Das zeigt, dass in den wenigsten Fällen diese Wörter untrennbar sind und in dem Sinne kaputt sind, dass man sie nicht reparieren kann. Dieses kaputt im Titel meines Buches ist ja durchaus mit einem Fragezeichen versehen, weil ich glaube, viele dieser Wörter kann man reparieren. Sie werden vielleicht irgendwann auch wieder normal werden. Man kann sie, wir werden es vielleicht nicht mehr erleben, aber sie sind nicht, nicht auf alle Ewigkeit zerstört und kaputt.
Ja, okay. Ja, also interessant. Also sind wir wieder beim spannenden Teil. Also ich finde das auch wahnsinnig interessant, so wie Wörter sich im Laufe der Zeit auch, je nachdem, welche Gruppen und Generationen sich damit beschäftigen, sich einfach verändern. Also mir ist dann beim Lesen des Buches beispielsweise die Diskussion, die ich mit meiner Mutter hatte, über den Begriff des Wort, über die Verwendung des Begriffes geil. Ja, für uns Jugendliche war das was wie cool oder toll. Und für die Generation meiner Mutter oder Großmutter hieß das was ganz anderes. Die haben das nicht benutzen wollen, weil das für die einfach eine andere Konnotation hatte, die in meiner Generation verloren gegangen ist, weil es halt nicht mehr benutzt wurde in dem entsprechenden Sinne. Und deswegen war das für uns kein Problem, das zu nutzen. Und für meine Mutter, die benutzt das bis heute nicht.
Ja, das Problematische bei geil, nehme ich übrigens auch in meinem allerersten Buch, das jetzt sogar den Titel hat, seit wann hat geil nichts mehr mit Sex zu tun, auch ein Kapitel gewidmet habe, ist ja, dass es beides benutzt wurde. Es ist ja nicht so, dass geil in diesem sexuellen Sinne jetzt nicht mehr gebräuchlich wäre. Ne? Also der Anlass für diesen Artikel, den ich damals geschrieben habe, war, dass es eben einen Falschparker-Aufschreiber gab, der irgendwie zu unrühmlichem Ruhm gekommen war. So einen typischen Opa, der irgendwie alle möglichen Leute anzeigte, hunderte von Leuten, die falsch parkten. Und der kam dann zu so einem gewissen Fernsehruhm und dann sagte in irgendeiner Privatfernseh-Talkshow, ich glaube, es war Dolly Buster, es war irgend so eine Pornodarstellerin, die zu so einer Trash-Prominenz gekommen war, über den, das macht den geil. Daraufhin hatte dieser Mann sie eingezeigt. Und es gab einen Prozess und der Richter entschied, sie habe ihn nicht beleidigt, weil das Wort geil in ihrem Sinne, wie sie es gerade gesagt haben, heute gar nicht mehr die Bedeutung sexuell erregt hätte. Aber natürlich hat Dolly Buster das genauso gemeint. Die meinte es ja nicht, das macht den geil im Sinne von, das macht den zu einem geilen Typen, also zum tollen Typen, sondern die meinte, das erregt den. Ja. Also es gibt beide. Die Welt der Sprache ist komplex und das Problem ist eben wirklich, und das Bedauerliche auch, dass diese Komplexität, die Sprache, Poesie, Umgangssprache, Witz, Doppelbödigkeit eigentlich erst ausmachen, dass die in solchen Debatten sehr häufig reduziert, ausgeblendet werden. Und das ist eigentlich das Traurige daran und auch das Gefährliche daran. Mhm.
Ja, interessantes Beispiel. Vielen Dank, dass Sie das auch nochmal so ein bisschen ausgeführt haben an dem Wort. Von der Jugendsprache mal zur Kindersprache oder zur Sprache in Kinderbüchern. Eine heftige Diskussion entbrennt auch immer wieder an eben Büchern, die vor etlichen Jahrzehnten verfasst wurden und als Klassiker immer noch beliebt sind. Also Beispiel Winnetou, Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer oder Pippi Langstrumpf. Und ich nenne diese Bücher und jeder weiß sofort, um welche Diskussion es geht und um welche Wörter es geht. Wie schätzen Sie denn diese Debatte ein, wenn hier in Kinderbüchern bestimmte Wörter geändert werden sollen?
Erstens, ja, es gibt da verschiedene Ebenen. Erstens denke ich, intelligentere Eltern können da vielleicht selber mit umgehen. Kann das wäre eigentlich der Idealfall, dass man das ein bisschen problematisiert, diese Wörter vorliest. Oder in Jim Knopf und der Lokomotivführer, was ja eigentlich ein zutiefst antirassistisches Buch ist. Ich meine, das erste Buch, in dem der deutschen Sprache oder eines der ersten Bücher, in dem ein schwarzer Junge, ein aktiver schwarzer Junge zum strahlenden Helden wird. Das hat man auch durchaus in der schwarzen Community bis nach Amerika wahrgenommen, dass es so ein Buch in Deutschland gab, lange bevor es sowas für ein weißes Publikum, lange bevor es sowas in Amerika gab. Das Problem daher ist, dass der so ein bisschen in so einem Klischee schwarzen, also Negerdeutsch, wie man das damals genannt hat, spricht und dass ihm das selbst jemand in den Mund gelegt hat. Kann man einerseits problematisieren mit seinen Eltern, so kann man das Problem, mit seinen Kindern, so kann man das Problem lösen als Eltern. Andererseits, Kinderbücher sind immer den Voraussetzungen von Kindern eher angepasst worden als Klassiker. Mhm. Also als Erwachsenenbücher. Man ist da immer bereit gewesen. Also niemand liest heute mehr Robinson Crusoe. Kein Kind liest jedenfalls heute mehr Robinson Crusoe, genau im Original, wie das mal geschrieben wurde im 18. Jahrhundert, wenn man es noch liest. Es gibt Kinderversionen davon, die sich schon sehr weit im Original vom Original entfernt haben. Und wenn, ich habe zum Beispiel als Kind eine Version von Moby Dick gelesen, die von diesen ganzen Passagen, die selbst für Erwachsene relativ langweilig sind, die Aufzählungen verschiedener Walrassen und Fachtermini aus der Waljagd bereinigt war und auf die reine Action reduziert war. Ja. Und ein Beispiel, das ich auch immer nenne, ist in Emil und die Detektive, ist die Sparkasse, in der der Böse verhaftet wird am Ende, auch keine Depositenkasse mehr, wie sie es ursprünglich, glaube ich, mal im Original war. Jedenfalls habe ich mal eine ältere Ausgabe in die Finger bekommen, in der von einer Depositenkasse die Rede war, sondern da steht jetzt mittlerweile Sparkasse. Man hat das still und heimlich angepasst. Und deswegen denke ich, man kann das machen, zumal das ja sowohl bei Pippi Langstrumpf war es immerhin noch im Einklang mit den Erben. Und ich gehe auch wirklich davon aus, dass Astrid Lindgren heute nicht mehr das Wort Negerkönig benutzen würde, wenn sie heute dieses Buch noch schreiben würde. Hm. Das kann man wohl so sagen. Und auch Ottfried Preußler hat ja kurz vor seinem Tode noch die Änderungen in der kleinen Hexe selber gut geheißen. Und beiden Wörtern geht auch nichts verloren, beiden Büchern geht dadurch auch nichts verloren. Ja. Also, dass der Südseekönig, dass der Vater von Pippi jetzt Südseekönig ist, macht das Buch nicht schlechter. Und dass in der kleinen Hexe nicht von den Negerlein die Rede ist, macht es auch nicht schlechter. Im Gegensatz zu vielen anderen, ich bin selber 61 demnächst, vielen anderen Menschen meiner Altersklasse, die sich über die Abschaffung des Wortes Negerkuss und über die Umbenennung in Kinderbüchern wahnsinnig aufregen können, verbinde ich nicht meine schönsten Kindheitserinnerungen mit dem Wort Neger. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ein Teil meiner Jugend, meiner Kindheit und irgendwelcher Emotionen, die ich damit verbinde, mir weggenommen wird, wenn dieses Wort jetzt nicht mehr in Kinderbüchern steht. Was anderes, wo ich mich wirklich drüber aufregen kann, ist, wenn in historischen Quellen das Wort mit Sternchen geschrieben wird, wie es zum Beispiel in einem Buch über das Kaiserreich der von mir durchaus geschätzten Historikerin Hedwig Richter vorkommt. Da wird eine Kolonialpropaganda des späten 19. Jahrhunderts zitiert und dann steht dann eben nicht mehr Neger, sondern nur noch N-Sternchen. Und das ist für mich dann Geschichtsfälschung. Ich denke, einem Publikum, das solche Bücher liest, es handelte sich um ein bei Suhrkamp erschienenes Buch, kann man zumuten und man kann voraussetzen, dass Leute dieses Wort kennen und wissen, was sie davon zu halten haben. Es sind keine Kinder, es sind keine Leute, die vor diesem Wort geschützt.
Vorletzte Frage, Herr Heine. Bei welchen der vielen Wörter, fast 80 sind es, haben Sie sich denn ganz besonders schwer getan?
Naja, also schwer getan habe ich mich mit Sicherheit bei so wirklich super umstrittenen, super vermienten Begriffen wie Neger eben. Mhm. Da einen halbwegs neutralen Ton zu finden und nicht anzuecken und sich auf kein Glatteis zu begeben, da habe ich mir große Mühe gegeben. Es wird trotzdem Leute geben, die sich dabei aufregen, dass ich überhaupt das Wort ausschreibe, dass ich überhaupt mir als Weißer anmaße, überhaupt eine Meinung dazu zu äußern. kann ich sagen, ja, ich bin weiß, aber ich bin Sprachwissenschaftler, ich bin Journalist, der seit 40 Jahren praktische Erfahrung im Umgang mit Sprache hat und von daher auch eine gewisse Kompetenz und Ratschlagberechtigung vielleicht. Ich bin Sprachwissenschaftler, ich habe Linguistik studiert, ich habe an einem sprachhistorischen Wörterbuch mitgearbeitet zu meiner Studienzeit. Ich habe mittlerweile 9 Bücher über Fragen der Sprach- und Wortgeschichte geschrieben. Eine gewisse Kompetenz als Ratgeber habe ich von dieser Seite her vielleicht, ja, und ich kann dann vielleicht wagen, ganz neutral auch mal etwas dazu äußern, ohne zu behaupten, anders als es manchmal die Gegenseite tut. Ich habe jetzt den Stein der Weisen gefunden und meine Behauptungen seien jetzt aber absolut unumstößlich und dürften nicht in Frage gestellt werden.
Allerletzte Frage, Herr Heine. Haben Sie die Liste der knapp 80 Wörter mittlerweile erweitert und wird es denn irgendwann einen zweiten Teil Ihres Buches geben?
Ich sammle in der Tat. Jetzt zum Beispiel habe ich mir notiert, Frauenfußball war okay. Ein großes Thema während der Frauen-WM, mit einigem Recht, wie ich finde. Ist ja nicht so, dass ich alles da total idiotisch finde. Da wurde dann von, ich glaube, es war Almut Schuld, die Ersatztorhüterin, langjährige Nationalmannschaftstorhüterin, die sagte, wieso eigentlich Frauenfußball? Es sagt auch niemand Frauenbasketball, Frauenturnen. Es wird so getan, als wäre das eine andere Sportart. Es ist Fußball, der von Frauen gespielt wird. Und während der EM war dann auch immer so, waren da auch immer so Banner auf Englisch. It's football, not women's football. Standen immer am Rand der Spiele. Das ist eine Debatte, in der ich eine gewisse Sympathie als Vater von 2 fußballspielenden Töchtern für diejenigen hege, die sagen, dieses Wort ist eigentlich antiquiert, könnte mal auf den Mülleimer gelegt werden. Also, und es kommen immer noch neue Wörter dazu. Es kommen jede Woche neue Wörter dazu. Es reicht noch nicht für ein zweites Buch, aber wir haben auch ein paar gestrichen, weil das Buch ist ja relativ dick, wurde irgendwann zu dick gestrichen, teilweise auch aus, weil die Wörter dann nicht mehr, weil die eher historisch waren, wie Mestize zum Beispiel. Mestize habe ich rausgestrichen, das kommt aber immer noch sehr häufig in Abenteuerliteratur vor und insofern ist es doch hat eine interessante Geschichte. Also es gibt immer wieder neue Kandidaten, ich bin mir ganz sicher.
Herr Heine, herzlichen Dank für das Interview. Die Bücher, die Sie im Laufe unseres Gesprächs erwähnt haben, finden sich natürlich alle in den Shownotes wieder und ich kann jedem empfehlen, das Buch zu lesen. Ich habe mir bei manchen Einschätzungen auch manchmal gedacht, weiß ich nicht, ob ich da mitgehen würde, aber es ist, wie wir es am Anfang gesagt haben, es ist einfach wahnsinnig spannend. Es ist vor allen Dingen interessant, über die Ursprünge der Wörter zu lesen und sich da mal Gedanken drüber zu machen. Herzlichen Dank für das Buch und herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Heine.
Es war mir ein Vergnügen.
Matthias Heine im Interview über kaputte Wörter vom Umgang mit heikler Sprache. Wenn ihr das Buch erwerben wollt, ihr findet in den Shownotes alle Links zu dem Buch. Holt es euch, es ist wirklich spannend zu lesen, es ist super interessant und ein sehr spannendes, weites Feld. Und in der nächsten Woche steht auch ein großes Thema an, über das wir am nächsten Sonntag sprechen wollen, und zwar die Midterms. Michael, hast du im Moment so ein bisschen den Blick auf die USA, auf die Politik dort und wer dagegen wen zu welchen Themen groß debattiert?
Also auf die Politik nicht, eher mal so die wirtschaftliche Seite. Mhm. Also wie entwickelt sich die Wirtschaft, die Inflation, wie reagiert die Fed? Aber was jetzt so innenpolitische Themen in den USA sind, bin ich noch ein bisschen im Dunkeln.
Ja, ich bin ehrlich gesagt auch nicht mehr so ganz auf dem Laufenden. Irgendwie so seit Trump weg ist, hat man so nicht mehr ganz den aktuellen und täglichen, alltäglichen Blick auf die USA. Also zumindest geht es mir so. Aber wir ändern das. Ich spreche am Freitag nach den Midterm-Elections, die am 8. November sind, spreche ich mit Dr. Bruno von Lutz, dem Direktor des Deutsch-Amerikanischen Instituts hier im Saarland, der sich bestens mit der amerikanischen Politik auskennt. Er wird uns die Midterms erklären, was da eigentlich genau gewählt wird, warum die so wichtig sind und vor allen Dingen natürlich, um welche Themen es geht. Und dann nach den Midterms werden wir auch mal gucken, was heißt das denn jetzt für die nächsten 2 Jahre Joe Biden? Was heißt das für die kommende Wahl 2024? Schafft Trump nochmal ein Comeback oder wird es jemand ganz anderes? Also Alles rund um die USA hört ihr am nächsten Sonntag hier bei Politik auf den Punkt gebracht. Und genau, wir hören uns dann wieder. Bis dahin.
Ciao.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.